Schön, wieder hier in Berlin zu sein. Und wir haben jetzt schon zwei gefühlte fünf, aber es waren nur zwei Tage hier verbracht. Und Mathis Mehram, es war echt ein Genuss, mit euch viel Zeit zu verbringen. Wir haben eine langjährige Freundschaft. Mathis hat mich damals getauft, back in the 90s. Und wir haben Freitagabend endlos lange geratscht und gestern Abend noch ziemlich lange geratscht. Und mir bedeutet das sehr, und uns beiden bedeutet es sehr viel, dass ihr auch wieder im Ministry seid. Und das ist ja, wenn zwei Krankenschwestern reden, die verstehen sich. Wenn zwei Ärzte reden, die verstehen sich. Und wenn du in der Ministry bist, ist es auch ein Beruf. Und du hast jemanden, das klickt einfach, du verstehst dich. Und das ist echt ein Genuss, auch dass wir Münchner und Berliner zusammenarbeiten können. Also vielen, vielen Dank dafür. Und dann gestern war das Eheseminar. Auch das war ein Genuss. Ihr wart quasi ein bisschen die Versuchskaninchen, weil wir ein bisschen was anderes mal ausprobieren wollen. Dan und ich, wir machen ja einige Eheseminare und wir wollten mal was Neues ausprobieren. Wir haben viel über Werte gesprochen und wir haben gedacht, der Versuch ist gelungen. Wir haben jetzt schon ein paar neue Ideen, wie wir das machen können, noch weiter ausbauen können. Und das ist wirklich ein Genuss für uns. Einfach zu sehen, wie ihr als Ehepaare da, ihr habt ja auch was zu tun gehabt in dieser Zeit, zusammenarbeitet, wie ihr wirklich, das ist so ein Geist, wir wollen lernen, wir wollen näher kommen, wir wollen mehr wie Christus sein. Das war mega, mega ermutigend für uns. Und da haben wir noch mit Dunkels und Königsmanns den Abend ausklingen lassen, zu einem schönen Essen, das war sehr, sehr schön. Und waren noch bei Florian und Jimena, euch mal kennenzulernen, das war echt ein Genuss. Und dann sind wir nach Hause gefahren, dann eben, wenn Mathis weiter geratscht. Und jetzt bin ich hier. Wir haben auch etwas geschlafen. Aber wie wir uns fühlen ist, ich habe mehr bekommen, als ich gegeben habe. Und das ist, wie Gott ist. Wenn du ein bisschen was bringst, gibt er dir viel zurück. Das ist Gottes Herz. Und ihr seid ja im Markus-Evangelium und da machen wir heute weiter, Kapitel 6. Und ich habe die Predigt genannt, vertraut mir und macht was mit dem, was ihr habt. Vertraut mir und macht was mit dem, was ihr habt. Ich werde mich vor allen Dingen auf die letzten beiden Stellen in dem Kapitel 6 konzentrieren, auf die Speisung der 5000 und später, wo Jesus ein bisschen Humor am Boot vorbeiläuft, da werde ich mich drauf konzentrieren, möchte mal kurz durch die ersten Kapitel oder die ersten Zeilen da durchgehen. Das fängt damit an, dass Jesus sagt, Mensch, der Prophet gilt nichts in der Heimat. Ja, da redet Jesus von. Ich glaube, das kennen die meisten von uns. Zu Hause kennt man einen halt sehr gut. Die Familie kennt einen, alle kennen einen. Man wird ein bisschen mehr beäugt. Wie ist man denn? Was macht man denn? Und man kann viel reden. Aber man wird beäugt. Das ging Jesus auch schon so, der gesagt hat, der Prophet gilt nichts in der Heimat. In der Heimat musst du viel mehr dein Leben leben als Jünger Jesu. Und keine Sprüche klopfen, sondern wirklich dein Leben leben. Und am Leben sieht man dann eine Veränderung, weil Familie kennt dich gut. Die kennt genau, wer du bist, wie du denkst. Und man fällt auch in Muster zurück, wenn man bei der Familie zu Hause ist und wird wieder der, der man vielleicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren war. Und dann geht's weiter, dann schickt er die Jünger, schickt er raus. Schickt er die los zum Missionieren. Und die Stelle möchte ich kurz lesen, in Markus 6, Vers 7 bis 13. Er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Und er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einem Wanderstab. Nehmt kein Brot, keine Vorratstasche mit, steckt euch kein Geld in den Gürtel. Sandalen dürft ihr tragen, okay, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Weiter sagt es zu ihnen, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem anderen Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, zieht weiter. Schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Ja, Jesus, und das ist, sendet hier die 12, wir kennen aus Lukas 10, da sendet er die 70 los. Also öfters sind die losgezogen. Was mich inspiriert, er hat sie zu zweit losgeschickt. Mission ist immer was Gemeinsames, es ist immer ein Wir. Ja, Johannes 13, sagt er 32, an der Liebe werden sie erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Und wenn ich nur alleine bin, ist es schwierig, an der Liebe untereinander. Und zu zweit in der Mission zu sein, macht einen Unterschied. Einmal, dass man Gottes Liebe zeigen kann und auch, dass man sich gegenseitig ermutigen kann, wenn es mal schwierig ist. Er sagt ja, ihr werdet in Häuser kommen, da werden sie euch nicht freundlich aufnehmen. Und es ist nicht so einfach, es steht hier so locker, dann schüttelt halt den Staub von den Füßen und zieht weiter. Weil ich glaube, wir alle wissen, Das tut weh, wenn du jemand dein Herz gegeben hast und du merkst, nö, will ich nicht. Oder dir noch was hinterherwirft, weil er deine Botschaft nicht hören will. Und deshalb ist es gut, zweit zu sein, gemeinsam in der Mission zu sein und es nicht alleine zu machen. Und auch finde ich sehr ermutigend, eigentlich sehr ermutigend, dass er sagt, Mensch, schüttelt den Staub von euren Füßen. Das heißt ein Stück auch in Verbindung mit anderen Stellen, macht euch nicht so viel Kopf über euch selbst, was das mit euch macht. Es geht eigentlich gar nicht um euch. Wenn die euch ablehnen, lehnen die euch nicht ab. Die lehnen mich ab, sagt Jesus. Nehmt das nicht so persönlich. Nehmt das nicht so persönlich. Lasst euch davon den Glauben nicht nehmen. Ich glaube, das ist die größte Krux, was Satan immer versucht, uns den Glauben zu nehmen, dass wir nicht mehr losgehen. Überdecken bringt ja eh nichts. Sondern Staub von den Füßen. Staub von den Füßen. Und das, ja, die sollen total wenig mitnehmen. Ja, okay, Sandalen dürft ihr haben, aber nur ein Hemd. Also er reduziert sehr, sehr viel. Da kann man natürlich jetzt viel reinlesen. Was könnte das bedeuten? Ein Stück, was es für mich bedeutet, ist, Micha, verlass dich nicht auf dich. Verlass dich nicht auf deine Methoden, verlass dich nicht auf deine Erfahrungen, die du hast, auf die richtigen Worte, die du sagst, auf die, genau, die, alles, was du gelernt hast, wie man mit Menschen umgeht. Das ist nicht der Schlüssel. Verlass dich auf Gott. Dein Glaube sollte aus Gott kommen. Geh, ich meine, die müssen gehen und die müssen hingehen und was reden und sagen und ihr Herz geben. Aber das Vertrauen liegt in Gott. Ihr habt wahrscheinlich die Stelle in Markus 4 schon gelesen, wo, da haben wir Dan und ich vor 2-3 Wochen drüber diskutiert, wo er sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit dem Samen, den ein Bauer auf ein Feld sät, erklärt er weiter. Nach der Arbeit geht er nach Hause und schläft. Er steht wieder auf, Tag aus, Tag ein, und im Lauf der Zeit wächst die Saat ohne sein Zutun. Den Job, den der Bauer hat, ist zu säen. Und dann kann er sich schlafen legen. Das Vertrauen. Wenn wir nicht säen, passiert auch nichts. Ja? Wer nicht sät, kann nicht ernten. Und man kann säen, oh, hier sähe ich mal zwar was. Okay, das ist echt, wow, toll. Jetzt lege ich mich schlafen. Aber wenn du säst, also, ich komme aus der Landwirtschaft, ja, und früher, wenn wir gesät haben, hatten wir so, ich habe das wirklich nochmal gemacht mit so einer Bütt, wo der Samen drin war, da hast du da reingegriffen und hast es so gemacht. Und hast den Samen ausgeworfen. Und dann ist die Kunst, sich auf Gott zu verlassen, dass er es wachsen lässt. Zu vertrauen. So, er schickt die Jünger hier los. Und dann kommt irgendwie ein ganz interessanter Einschub, der gar nicht da reinpasst. Da kommt auf einmal der Tod von Johannes dem Täufer. Diese Geschichte wird erzählt. Wie der Herodes, ein ziemlich schräger Vogel, sozusagen bei einem Fest seiner Frau verspricht, oder seiner Tochter verspricht, du kannst dir wünschen, was du willst. Die Tochter geht zur Mutter und sagt, Mensch, was soll ich mir wünschen? Ja, wünsch dir doch den Kopf von Johannes dem Täufer. Interessante Wünsche, was so Teenager haben können in dieser Zeit. Ich hoffe nicht, dass ihr euch solche Wünsche... Nein. Und Herodes... Der Schlaffi, der geht wirklich drauf ein und bringt den Kopf von Johannes, dem Täufer. Die Geschichte möchte ich nicht größer eingehen. Aber dann endet die Geschichte und jetzt kommt auf einmal, schließt es wieder an die Aussendung. Da heißt es im Vers 30, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichten ihm alles, was sie getan und gelehrt haben. Sie kommen zu Jesus zurück. Und sind, ich denke, auch begeistert gewesen. Wenn man Lukas 10 die Stelle guckt, wo die 70 ausgesandt wurden, das heißt ja auch, man, die konnten Dämonen austreiben. Das ist irgendwie schon was Spezielles. Ja? Wenn du hingehen kannst und du konntest Leute gesund machen, du legst die Hand auf und sagst, tschu, gehst hier in die Charité rein und sagst, okay, ich gehe jetzt mal durch die Zimmer. Ja? Das war schon was Besonderes, was die damals hatten an Gabe, um dem, was sie gesagt haben, wirklich Glaubwürdigkeit zu verleihen. Es gab noch kein Wort Gottes. Ja, das war eine besondere Gabe, die sie hatten. Und die kommen zurück und sind berichten und erzählen. Dann heißt es im Vers 31, da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Ja, Mission ist ja auch anstrengend. Es ist anstrengend, dein Herz zu geben, für Menschen da zu sein, ihnen zu dienen. Das ist sehr ermutigend, das macht Spaß, aber es ist auch anstrengend. So, jetzt kommen die zurück und es gab ja auch damals kein Bussystem und U-Bahn und alles. Die sind das alles, haben die zu Fuß gemacht. Kommen wieder und sind wahrscheinlich froh. Oh, Jesus, danke. Einsamer Ort, ausruhen. hört sich richtig, richtig gut an. Dann heißt es weiter, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an einem einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt. Da stand eine Meute und hat geguckt. Und vielen war klar, wohin sie wollten. Also kannst du dir richtig vorstellen, guck mal, da ist Jesus mit den Zwölfen. Hey, wo fahren die hin? Und auf einmal die Masse hinterher. Es ging auch so, dann heißt es hier, da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen da. Noch vor ihnen. Ich frage mich, wie die Zwölf sich gefühlt haben. Die sitzen da im Boot und denken, endlich mal Ruhe. Ja, und dann fahren die los und sie nähern sich diesem anderen Ufer und die sehen so, da kommt sie schon wieder. Die ganze Meute kommt wieder an. Komm Jesus, mach was, schick die weg. Oder lass uns hier einen Anker werfen, wir bleiben hier auf dem Wasser hier. Aber das ist schwierig, so Jesus ist anders. Der ist einfach anders. Das heißt in Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Ich glaube, die Männer waren ehrlich überwältigt. Das ist auch okay. Aber Gott ist so anders. Gott hat die gesehen. Jesus hat gesagt, Mensch, Mitgefühl. Ja, und der Begriff heißt, dass es ihm die inneren Eingeweide umgedreht hat. Vor lauter Schmerz, als er die Menschen gesehen hat. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und seine Einstellung war dann, okay, bei denen möchte ich jetzt sein, bei diesen Menschen. Ja, Plan, okay, Planänderung. Wir wollten an einen ruhigen Ort fahren, aber dieses Bedürfnis ist jetzt echt größer. Jungs, das Bedürfnis ist größer, Planänderung. Und er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Und es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Ich so, hey, ja, damals, so ging es noch nicht damals, aber Mensch, die Sonne geht unter und jetzt wäre irgendwie mal ein Zeitpunkt, wo wir das Ganze hier beenden. Schick die Leute fort. Dann können sie in den umliegenden Gehöften oder Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und vielleicht haben sie gedacht, Mensch, dann haben wir echt mal Ruhe. Dann haben wir endlich mal Ruhe. Wir wissen nicht, das ist Interpretation. Aber vielleicht haben sie gesagt, habe ich mal Ruhe. Schick die los. Oder sie haben gedacht, Mensch, eine andere Lösung fällt mir eigentlich gar nicht ein. Was können wir eigentlich machen? Wir können sie eigentlich nur losschicken. Wir haben hier nichts zu essen. Die sollen los, sich was kaufen gehen. Und jetzt kommt Jesus. Jesus erwidert, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Gebt ihr ihnen doch was zu essen. Und das ist eine völlig unmögliche Frage eigentlich. Das ist eine freche Frage. Und eine freche Aussage, keine Frage, eine Aussage. Gebt ihr ihnen was zu essen. Und er wusste genau, dass sie nichts hatten. War ihm doch klar. Er sagt, komm, gebt ihnen was zu essen. Und dann haben sie gesagt, Mensch, Gorzen oder was? Was ist denn das für eine blöde Antwort, Jesus? Wie soll das denn gehen? Das sagten sie zu ihm, Moment mal, das wird ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssen, damit wir allen zu essen geben. Wir haben kurz durchgerechnet. Überschlag, was kostet mich das? Und dann kommt Jesus und sagt, wie viel Brote habt ihr? Fragt er zurück. Geht und seht nach. Wahrscheinlich haben die 12 Mann, das waren gestandene Mannsbilder, die da standen. Meine waren wahrscheinlich Teenager, einige waren um die 20, 22, 23, das waren ja junge Männer. Und die haben gesagt, wollen wir das wirklich jetzt machen? Ich meine, der sagt, wir sollen Brote zählen gehen. Jetzt mal ganz ehrlich. Hat jemand von euch schon Brot gesehen? Den ganzen Tag? Ein Brot gesehen? Okay, wenn er es sagt, lass uns gehen. War ihm vielleicht peinlich, rumzufragen. Hat jemand ein Brot? Hat jemand ein Brot hier in der Runde? Gibt es irgendwas? Und sie taten es, sie kamen wieder zu ihm und sagten, 5. Und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Vielleicht haben sie gedacht, manche, jetzt mal Jesus, komm. Siehst du, wir hatten doch recht. Ab in die Dörfer schicken. Kriegst du niemals satt, die Runde. Kriegst du niemals satt. Da wies er die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich gruppenweise ins Gras setzten. Und als sie sich in Gruppen zu Hunderten, zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote, die 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Menge verteilen. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Zum Schluss sammelt man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Ich weiß gar nicht, ob Jesus wirklich die Leute satt machen wollte oder sagen wollte, Jungs, ich will euch was beibringen hier. Ich möchte euch was beibringen und nebenbei mache ich die Leute satt. Ich wäre so gern dabei gewesen, oder? Ich hoffe, bei dieser Meute, 5000 Leute, Jesus kommt dann mit deinen 2 Broten und Fischen und er fängt an und sagt, hey, er betet einfach. Alles, was er macht, er betet. Und dann sagt er, jetzt geht ihr los mit dem, was ihr habt, den Rest mache ich. Ihr nehmt nur das, was ich habe. Ich habe es meinem Vater vorgetragen. Den Rest mache ich. Aber bitte geht mit dem, was ihr habt. Und die gehen. Und die fangen an zu verteilen. Und sie gehen los. Und sie verteilen. Und ich wäre gern dabei gewesen. Oder zuzugucken, wie ein Petrus sich gefühlt hat. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, am Anfang so ein bisschen so ungläubig. Moment mal, habe ich wirklich... Okay. Und dann irgendwann war ich so... wer will noch, wer hat noch nicht? Ja, und dann ist Jesus so klug und lässt die 12 Körbe wieder zurücktragen. Jeder einen. Jeder einen fetten Korb voll. Um auch ja klar zu machen, Jungs, habt ihr gesehen, was man aus wenig machen kann, wenn man Gott vertraut? Was kann man aus wenig machen, wenn man Gott vertraut? Die Zahl der Männer heißt ja, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Nimmst du mal den ganzen Rest dazu, der Frauen und der Kinder. Unglaublich. Unglaublich. Was habe ich? Was hast du? Was bringst du? Was sind deine 2 Fische und deine 5 Brote? In eurer Familiengruppe, was ist das, was ihr bringt? Ich war mit dem Terry Fender. Wir waren in Seattle, haben die Screens besucht. Vor 2 Wochen war eine sehr bewegende Zeit. Und wirklich irgendwann geschenkt, da sein zu dürfen. Aber die sind natürlich für euch jetzt weg. Ja? Und auch für uns war das erstmal ein Einschnitt, für mich persönlich oder für Daniel und mich als Freunde von ihnen. Und wir haben in Europa echt, das war ein Spaß zusammenzuarbeiten. Das war ein Genuss zusammenzuarbeiten. Von ihrer Erfahrung zu lernen, aber immer zu spüren, wir sind auf Augenhöhe, wir sind Freunde. Die waren so neugierig, so echt. Ganz ehrlich, die haben eure Gemeinde wirklich geliebt. Die haben oft von Berlin geredet, wenn wir zusammen waren. Die waren glücklich hier. Und es ist ein Einschnitt und Gott sagt, das nehme ich euch mal jetzt weg. Ja, als ich mitbekommen habe, dass er Krebs hat, habe ich erstmal geweint. Ich dachte, Gott, das kannst du mir nicht antun. Nimm mir den nicht weg. Das geht nicht. Ja? Das ist nicht okay. Das ist nicht mein Plan. Ja, und als dann im Herbst dann die Nachricht kam, ja, es ist eigentlich nichts mehr zu machen, das hat mich echt geschockt. Bis man irgendwann sagen musste, okay Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Dein Plan ist besser als meiner. Aber zum Glück hat er jetzt die Wosigins, die machen das richten, oder? Die machen das jetzt. Eigentlich, die Greens sind weg, jetzt machen das die Wosigins. Nee, natürlich ist es auch nicht, das geht auch nicht, das ist nicht die Lösung. Ich finde es gut, dass die da sind, aber das ist nicht die Lösung. Es geht nicht um Menschen. Es geht nicht um Menschen. Menschen helfen und Gott hat gesagt, Mensch, es gibt ein paar Dinge, die in der Gemeinde helfen, nächste Schritte zu gehen. Da gehört eine Gemeindeleitung dazu, da gehört eine gesunde Struktur dazu, eine heilsame Struktur dazu. Aber am Ende geht es um mich. Es geht um euer Vertrauen in mich. Und bringt mir einfach das, was ihr habt und ich mache was da draus. Egal, wer da vorne steht, egal, wer da predigt. Das ist nicht der Punkt. Wisst ihr? Das hat natürlich einen Einfluss, was jemand macht, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt, was bringe ich ein und vertraue Gott, mach was draus. Mach was draus. Du musst dir mal überlegen, für dich selber, was hat Gott mir gegeben an Gaben, an Fähigkeiten? Was hat Gott unserer Familiengruppe gegeben, unser Hauskreis, ich weiß nicht, wie ihr das nennt hier. Ja, was hat er uns als Gemeinde gegeben? Was sind unsere 5 Brote und 2 Fische? Und dann überlegen, wie bringe ich die ein? Wie bringe ich die ein? Und dann zu sagen, Gott, mach was draus. Ich möchte jetzt, dass du etwas draus machst. Wir hatten ein ziemlich intensives Jahr hinter uns mit Feuer und Krebs und vielen Dingen. Und am Ende des Jahres, im November war das, haben wir einen Workshop gehabt mit unserem Leitungsteam. Und habe schon gemerkt, Mensch, ich fange an, irgendwie krank zu werden. Und dann habe ich immer mehr gehustet und gehustet und irgendwie ging es nicht weg. Und dann war ich beim Arzt, Mensch, Sie sehen aber schlimm aus und was ist mit Ihnen los und so. Und dann erstmal irgendwelche Antibiotika genommen und dann eine Woche später nochmal hin. Und dann war eine andere Ärztin da und sagt, Sie gefallen mir aber gar nicht. Ja, und dann ging es dann weiter, gehen Sie mal zum Röntgen, und da hatte ich eine fette Lungenentzündung. Und war erstmal 5 Wochen aus dem Rennen. So lange war ich noch nie krank in meinem Leben. 5 Wochen aus dem Rennen. Und die erste Woche war okay, da kannst du eh nicht klar denken. Und die zweite, Bibel lesen kannst du auch nicht. Das funktioniert ja alles nicht so wirklich. Und dann merkst du aber, naja, der Kopf wird wieder klarer, aber du darfst nicht raus. Mein Arzt war sehr strikt mit mir, der weiß, dass ich rumlaufe. Er sagt, nichts liegen bleiben, nichts tun. Wie nichts tun? Nichts tun. Liegen bleiben. Und das war eine Herausforderung für mich. Eine Herausforderung zum Beispiel einfach, habe ich wirklich einen Frieden davon, dass Gott mich so mag, wie ich bin, wenn ich hier auf dem Sofa liege und nichts tue. Kam wieder an die Substanz. Vertraue ich der Güte Gottes? Oder vertraue ich auf das, was der Micha so gerne tut? Ja? Wo liegt meine Sicherheit? Und dann lag ich da rum und dann die Wochen vergingen und dann irgendwie hatte ich schon langsam keine Lust mehr. Dann bin ich nochmal zum Arzt und ich dachte, der schreibt mich eh nicht mehr krank. Der hat mich nur gesehen und gesagt, ich untersuche Sie nicht, hier ist der gelbe Schein. Sie bleiben zu Hause. Und was ich dann gemacht habe, so nach 3 Wochen ging es mir besser und dann habe ich angefangen, Apostelgeschichte zu studieren. Habe die rauf und runter gelesen und habe immer parallel dazu die Briefe gelesen. Ich hatte ja Zeit, hatte richtig Zeit zum Lesen. Das habe ich total genossen. Und dann ist mir eine Stelle, hat Gott mir gezeigt, im Kolosser Kapitel 4, Vers 12 und 13. Oder ist 1. Korinther, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, weil vielleicht habe ich die Stelle falsch geschrieben. Ich schicke es euch zu. Da heißt es aber jedenfalls, weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Und dachte ich, okay, was macht er denn? Indem er betet. Indem er betet. Dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Und das ist mir echt eingefallen, als ich die Stelle gelesen habe. Der kämpft. Aber was macht er? Wie kämpft er? Er betet. Der kämpft im Gebet für Geschwister. Und da habe ich gedacht, okay, ich liege auf dem Sofa, aber das kann ich auch. Ich dachte, Gott zeigt mir das. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Habe eine Mail geschickt, eine Rundmail geschickt an die Gemeinde, schickt mir bitte eure Gebetsanliegen, ich habe Zeit zum Beten. Und es war echt klasse, da kamen wirklich die Mails rein. Leute, sehr persönlich, über ihre Bibelkreise, über ihr persönliches Leben, über ihre Beziehung zu Gott. Ich durfte 5 Wochen niemanden sehen, aber ich habe mich so verbunden gefühlt mit der Gemeinde. Und wieder, ich habe das Gefühl, es hat mir mehr gebracht als das bisschen geben, beten, hat mir mehr gebracht als den anderen. Und Gott hat Gebete gehört. Dann fragst du nach, Mensch, ah, ich habe dafür das und das, bete ich seit 3 Tagen, 5 Tagen, 10 Tagen. Wie geht's denn dir damit? Was macht denn Gott da gerade? Das ist, du denkst, ja, was ist denn schon ein bisschen beten? Das ist sehr viel. Das ist sehr viel. Vielleicht sind das Gefühl 2 Fische, aber Gott sagt, ich mache was Großes draus. Ja, und dieser Mann wird hier erwähnt und er sagt, er tritt als unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Ja, das Gebet füreinander, das Gebet für eure Gemeinde hier, füreinander. Dass wir sagen, Gott, hilf uns, deinen Willen immer besser zu verstehen. Hilf uns zu begreifen, mach unser Herz auf, dass wir verstehen, zu was wir berufen sind. Epheser, das ist das Gebet, was der Paulus spricht. Zu beten für euren Gemeinderat, die brauchen das. Die brauchen euer Gebet. Kämpft für die im Gebet. Da macht er was richtig Gutes. Kämpft für euren Bibelkreis im Gebet. Kämpft bitte für München. Wir brauchen euer Gebet. Wir beten für euch. Und du wirst staunen, was Gott dadurch macht. Ich glaube das. Weil es liegt nicht in der Methode, sondern in dem, was Gott macht durchs Gebet. Wie Gott was verändert. So meine Ermutigung, beten kann jeder. Das ist eine Gabe, die jeder hat. Alle. Jetzt stell dir mal vor, wir alle hier, einige machen das ja auch, Vielleicht machen das einige wenige, einige mehr. Wir fangen an zu sagen, wir werden jetzt Kämpfer im Gebet. Ja, ich mache mir jetzt eine Gebetsliste und für die kämpfe ich. Ich bin so neugierig, was da passiert. Lass uns das machen. Füreinander kämpfen im Gebet. Überleg dir, was das für dich, für deine Gruppe und für dein Gebetsleben heißt. Das ist ein Brot und ein Fisch. Und lass Gott was draus machen. Dann geht es weiter in Markus 6, Vers 45. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen. So, der hat die alle speisen lassen, essen lassen. Jetzt kommt Jesus wieder auf eine neue Idee. Er drängte sie unverzüglich ins Boot zu steigen, ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Und er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Er hatte wieder was vor. Jesus hatte wieder was vor. Und als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als die Jünger immer noch allein an Land waren, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Und gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Und ich frage mich, wie das so gewesen ist, die Situation. Er sagt, ey, ab ins Boot, ihr müsst gehen. Er drängte sie, heißt es. Sie sollen rüberfahren. Er geht los, er geht zum Beten. Und dann beobachtet er seine Jungs. Und er sieht, wie die da kämpfen auf dem Wasser und sie rudern und der Gegenwind. Und dann kommt er auf die Idee, komm, ich gehe mal an denen vorüber. Über dem Wasser. Das ist, was er macht. Das heißt hier, gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Überleg dir mal, du bist in diesem Boot drin. Du ruderst wie ein Stier. Da kommt der Gegenwind und auf einmal siehst du da jemanden vorbeilaufen. Jesus Christus. Ich meine, wir reden hier von Fakten. Das sind jetzt keine Bilder. Wir reden von Fakten. Gott, der auf dem Wasser läuft. Und er hat diesen Humor, irgendwie an ihnen vorbeizulaufen. Ja? Und er guckt ihnen zu, wie sie da rudern. Als die Jünger ihn auf dem Wasser sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst. Und sie schrien auf. Die haben gebrüllt. Was ist das? Aber Jesus sprach sie sofort an. Zack, war Jesus am Boot. Erschreckt euch nicht. Erschreckt euch nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und denkst du mal, Jesus, hallo. Ich meine, ist nicht so alltäglich, dass Leute über dem Wasser laufen und mir entgegenkommen? Aber seine Haltung ist so, hey, Kai, hey, come on, komm mal runter. Bitte, ich meine, erschreckt euch nicht. Ich bin's. Gott. Hey, Leute, ihr habt doch gerade erlebt, wie ich aus 2 Fischen und 5 Broten ein Wunder gemacht habe, oder? 12 Körper habe ich nach Hause getragen. Und jetzt schreit er nur, weil ich aus dem Wasser laufe? Hallo? Ich finde es schon manchmal irre, was für einen Glauben Gott voraussetzt oder erwartet von uns. Wo er sagt, hey Mann, macht euch nicht so einen Kopf, ich bin Gott, schaut auf mich. Ich kann über dem Wasser laufen. Ich bin Gott. So what? So ein Stück hört sich das an, so ein bisschen. Bitte, vertraut mir. Und er stieg zu ihnen ins Boot. Und der Sturm legte sich natürlich. Jesus kommt, er hat dann auch Macht über den Sturm. Und hat mal kurz Ruhe, bitte. Und der Sturm hat aufgehört. Da waren sie erst recht fassungslos. Die wussten nicht mehr, was abgeht. Denn selbst nach den Erlebnissen mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verhärtet. Mensch, da denkst du doch, ich denke, Mensch, Mann, ich wäre so gern dabei gewesen bei dieser Speisung der 5000. Ich hätte gern so einen Korb nach Hause getragen. Und da denkst du, Mensch, mich hätte nie mehr gezweifelt. Ja, und so ist es da auch. An einem Tag, wir studieren mit jemandem die Bibel und der ist offen und der öffnet sich, der fällt dir um den Hals, will getauft werden und denkst, wow, wo ist der Nächste? Dann kommt am nächsten Tag irgendwas Negatives und der Glauben ist weg. Ist es nicht so? Du erlebst ein Wunder. Du erlebst ein Wunder und da kommt irgendeine Herausforderung, die schmerzhaft ist und du, als wenn Gott nicht existiert. So sind wir. Wir sind anders wie die. Und ich glaube, der Punkt ist immer wieder, auf was richte ich meinen Blick und wie schnell schaffe ich es, meinen Blick wieder auf Gott zu richten. Und wieder zurückzugucken, Moment mal, aber Gott, du bist. Gott, du kannst. Der Glauben kann nicht aus dem kommen, ob wir Erfolge oder keine Erfolge haben. Da darf der Glaube nicht rauskommen. Der Erfolg, oder sagen wir mal, wenn ich Wunder sehe, das unterstützt meinen Glauben, und das ist nicht die Basis meines Glaubens, die liegt in Gott, der sich nie verändert. Der sich nie verändert. In ihm liegt unser Glaube. Und die Herzen waren verhärtet und sind wir auch manchmal. Und ich glaube, wir sind immer wieder herausgefordert als Christen, unser Herz weich zu halten. Und zu sagen, okay Gott, du kannst alles. Und nicht diesen ganzen Gedankenwust, der da rumraunt, ja, wollen Leute wirklich Christen werden? Kann ich das wirklich überwinden? Schaffe ich das mit meinen Kindern? Geht dies? Diesem Wust nicht so viel Raum zu geben in unseren Köpfen. Sondern sagen, stopp hier. Aber mein Gott, der kann. Und ich werde meinen Fisch bringen und ich werde meine 5 Brote bringen und ich erwarte von dir, Gott, dass du was damit machst. Und nicht die ganze Zeit über die 5 Brote danach denken, die ich nur habe. Sondern ich werde jetzt bringen, was ich habe und ich möchte Gott sehen, dass du was draus machst. Nimm ihn beim Wort. Nimm ihn beim Wort. Und es gibt mehrere Stellen, wo Jesus wirklich mit den Jüngern auch sagt, warum glaubt ihr mir nicht? Warum nicht? Warum seid ihr so unverständlich? Also auf der einen Seite hilft mir das, weil ich mich ja sehr nachfühlen kann mit diesen Jüngern. Und auf der anderen Seite fordert es mich im gesunden Maß heraus zu sagen, ja komm mich ja auf. Guck auf Gott, was er kann. Nicht was du kannst oder was du in den Taschen hast, auf deine Gaben, sondern gib sie, tu was und lass ihn machen. Der wird es machen. Zum Abschluss möchte ich euch die Stelle vorlesen, was unsere Münchner Gemeinde als Motto hat für dieses Jahr, weil das eigentlich dahin passt. Das heißt, es ist aus dem 1. Korinther 16, Vers 13 bis 14. Und ich bitte wirklich um euer Gebet für die Münchner. Dass wir das, was hier steht, in unserem Leben umsetzen, in unseren Herzen. Wir brauchen euer Gebet. Und hier heißt es, seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich möchte es nochmal lesen. Seid wachsam. Lasst euch nicht einlullen von diesen Gedanken von Satan. Das geht nicht, das funktioniert nicht und ich kann das nicht und mein Brot ist so klein, mein Fisch ist so kurz, whatever. Da ist nur ein Fischstäbchen oder was ich was. Und wenn es nur ein Fischstäbchen ist, dann bring bitte das. Halte unbeirrt am Glauben fest. Geh immer wieder zurück auf Gott, immer wieder auf Gott, immer wieder auf Gott, immer wieder auf Gott, immer wieder auf Jesus. Was kann er? Dann sagt er, sei mutig und stark, jetzt rein, bring's rein. Komm, nimm deinen Fisch und mach auch was damit. Sei mutig und stark. Und dann lasst euch von allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Amen.